Diese Episode wird dir präsentiert von Join, deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr. Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch.
Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem professionellen Podcast mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser. Mit dem Rückblick zum Race Across America und der Vorschau zum Transcontinental Race.
Ja, da war eigentlich schon alles drin. Der ganze Podcast in einer Punchline verpackt. Können wir eigentlich gleich wieder zusammenpacken und heimfahren.
Wir fühlen uns seit so mehr als professionell da in unserem Studio, weil wir zwei Assistenten haben, die uns da bei der Aufnahme begleiten und unterstützen. Total cool.
Ja, wir brauchen nicht einmal mehr selber auf Record drücken. Es ist für alles gesorgt. Zum Glück sind wir kein Riech-Podcast, weil nebenan ist der französische Käsemarkt und das war jetzt sehr unangenehm beim Vorbeiradeln. Ich bin jetzt nicht so der Käse-Fan und es war richtig zach.
Ja, Geruch ist jetzt in diesen Tagen sowieso allgegenwärtig. Die Leute schwitzen, glaube ich, sehr viel. Mir steht auch der Schweiß schon wieder auf der Stirn. Ich bin gerade vom Training gekommen und ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht in den letzten Tagen, wo es jetzt so richtig brutal warm ist. Aber mich beschäftigt es schon. Also es ist nicht so, dass ich das so ganz leicht wegstecke. Ich habe jetzt sogar wieder das Training teilweise auf Indoor verlegt, weil es einfach draußen, ich bin letzte Woche nochmal trainieren gewesen und ich habe nach eineinhalb Stunden einfach abbrechen müssen. Ich bin im Schatten gesessen von einer Scheune, habe mir irgendwie Wasser aus dem Brunnen besorgt und ich war fix und fertig. Habe 20 Minuten Pause gemacht und bin dann ganz locker heimgefahren und habe dann daheim im kalten Keller mit Ventilator fertig trainiert.
Ja, ich versuche der Hitze zu entgehen, indem ich in den Randzeiten Radl fahre, aber das hilft zurzeit auch nichts. Dafür gestern das zweite Mal seit dem Run am Zeitfahrer gesessen, draußen. Es war sehr cool, hat mir voll taugt, werde ich jetzt öfter machen.
Hast du das Rennen als erste Ausfahrt mitgezählt, oder?
Das Rennen war die erste Ausfahrt und gestern die zweite Ausfahrt.
Du trinkst schon in Robert Müller Dimensionen vor, der viermal am Zeitfahrer gesessen ist vor dem Rennen. Apropos Robert Müller ist ein gutes Stichwort. Wir möchten ja heute ein bisschen berichten, was so in den letzten Tagen alles passiert ist. Es hat sich sehr, sehr viel getan im Ultracycling bei allen möglichen Rennen und wir haben in letzter Episode über das Race Across the Alps gesprochen. Das ist jetzt natürlich über die Bühne gegangen und der Sieger heißt Robert Müller.
Ja, der seine unglaubliche Quote von allen Rennen außer dem Ran und dem Ra, wo er am Start steht, auch gewinnt.
Ja, er steht immer am Podium und diesmal erstmals auch beim Radtag ganz oben. Und da gratulieren wir ganz herzlich. Entschuldigung.
Ja, wir gratulieren herrlich und herzlich.
Herzlich auch, genau. Herzliche Gratulation zur herrlichen Leistung. Er setzt auch eine Serie fort. Er hat mit Felgenbremsen erneut das härteste Eintagesrennen der Welt gewonnen. Irgendwann werden sie vielleicht auch durch die Scheibenbremsen durchsetzen, aber es ist noch nicht passiert bisher.
Noch nicht und es ist auch in der Damenwertung noch nicht passiert, denn die Anna Kofler hat ebenso auf Felgenbremsen gewonnen.
Ja, und sie hat mit 29 Stunden und 38 Minuten eine Wahnsinnsleistung gebracht. Für alle, die unsere älteren Episoden kennen, sie war schon bei uns und auch der Lukas Kienreich, der bei uns war und schon sehr oft beim Race Across the Alps dabei war, war wieder am Start. Er hat es diesmal leider nicht geschafft, er hat Magenprobleme gehabt und hat dann am Mortirolo aussteigen müssen. Aber das Rater ist eins dieser Rennen, wo weniger oft Frauen dabei sind, die sehr gut fahren. Das ist bei vielen Langdistanzrennen schon häufiger der Fall und das ist eine gute und wichtige Entwicklung. Beim Race Across the Alps ist das noch nicht so oft der Fall. Wir hoffen, das wird in Zukunft besser und deswegen ist die Leistung von der Anna Kofler wirklich mit drei Rufzeichen zum Hervorheben.
Kann man nicht hoch genug einschätzen. Zweiter Platz beim Radtag und offensichtlich hat er die Lizenz gelöst und deshalb auch österreichischer Meister im Ultrafahren, Frederik Pascalini. Auch herrliche und herzliche Gratulation an dieser Stelle.
Beim Ratter war das Wetter heuer laut den Berichten, die man so auf Social Media gesehen hat, wirklich schlecht. Also es hat am Anfang sehr viel geregnet. Deswegen ist es, glaube ich, heuer besonders schwierig gewesen. Und ja, deswegen ist er das wirklich sehr hoch einzuschätzen, was dort geleistet wurde. Ich muss sagen, ich würde mir so ein bisschen kühleres Wetter jetzt gerade wünschen. Aber das ist eine kleine Überleitung auch zu einem kleinen Running Gag, den es bei uns mittlerweile gibt, nämlich zum Stichwort Helmkondom. Da geht es nämlich auch ums Thema Regen und ums Thema Schweiß. Und wir haben mittlerweile einen Hinweis bekommen von einem Mann, der nicht namentlich genannt werden will.
Nennen wir ihn einen aufmerksamen Hörer.
Der hat uns nämlich geschrieben, warum er Helmkondome verwendet und die für ihn sehr wichtig sind. Und ich verstehe es jetzt, weil es geht darum, dass bei einem Regenguss das Wasser durch den Helm rinnt und dann den Schweiß löst, der sich durch viele harte Trainingseinheiten im Helm gesammelt hat. Und dann diese konzentrierte Regen- und Schweißlösung in den Augen brennt. Und daher ist das Helmkondom sinnvoll, weil das verhindert das Eindringen des Regenwassers.
Man merkt halt, er ist nur ein aufmerksamer Hörer von uns und nicht von einem anderen Radsport-Podcast. Die haben nämlich den Helm-Trick. Man kann auch nach jeder Trainingseinheit mit dem Helm duschen gehen, dann hat man das Problem nicht.
Ja, oder mein Tipp wäre einfach einen Zeitfahrhelm aufsetzen. Der ist auch wasserdicht, hat da vorne ein Visier drauf und da wird der Regen abgehalten. Das sollte eigentlich auch funktionieren und schaut vor allem cool aus, wenn man im Park durch die Stadt mit Zeitfahrhelm unterwegs ist.
Jetzt sollten wir aber über SRAM sprechen. Immerhin der Grund, warum wir überhaupt angefangen haben mit dem Podcast. Und da werden wir die heurige Austragung einmal analysieren und uns anschauen, wie wir das verfolgt haben, was unsere Gedanken dazu waren und werden uns jetzt ein bisschen darüber unterhalten.
Wir haben da noch Sprachnachrichten bekommen, die wir später dann noch spielen werden, von persönlichen Eindrücken vom RAM. Aber wir haben es natürlich mitverfolgt und es gibt ja da recht viel Quellen. Also wir haben das GPS-Live-Tracking, es gibt dann die diversen Social-Media-Kanäle, Facebook, Instagram, da sind die meisten eigentlich sehr aktiv. Und wir kennen auch viele persönlich, das heißt, wir haben im Vorfeld schon das ein bisschen einschätzen können, wer wird gut sein, wer ist großer Favorit, für wen wird es schwierig werden. Und ich glaube, man kann einfach sagen, es ist heuer sehr dramatisch gewesen und sehr spannend und teilweise sehr unerwartet. Es hat ja viele Dinge gegeben, mit denen man nicht gerechnet hat und das war halt wirklich für mich, ich kenne das RAM als neunfacher Teilnehmer, du kennst das als Betreuer. Aber als Außenstehender ist das halt trotzdem wieder auf eine ganz eigene Art und Weise faszinierend, weil man halt irgendwie viel mehr den Überblick über das große Ganze hat. Man kann auch die anderen besser lesen, was da gerade passiert und sieht nicht nur das, was im eigenen Team oder beim eigenen Fahrer abgeht. Und ich habe mich eigentlich schon längere Zeit darauf gefreut, dass ich endlich einmal RAM als Fan beobachten kann.
Und was für mich als Außenstehender immer das Krasseste am RAM ist und dabei das RAM zu beobachten, ist einfach, wie unglaublich lang das dauert. Wenn wir hinter dir 8 Tage im Auto sitzen, die Zeit verfliegt quasi. Das kommt einem nicht wie 8 Tage vor. Aber wenn am Dienstag in der Nacht der Start ist, dann steht man auf, tut einen ganzen Tag arbeiten, geht schlafen, tut noch einmal einen ganzen Tag arbeiten und macht das Ganze in den 10 Tagen, 12 Tagen, 6-7 Mal und dann ist noch ein Wochenende dazwischen, dann merkt man einfach, wie unglaublich lang das Rennen ist und wie viel da dahinter steckt.
Und vor allem die 60-Plus-Kategorie, die hat ja dann 12 Tage, 21 Stunden Zeit, also das sind jetzt da im Prinzip dann 2 Wochenenden, wenn am Dienstag der Start ist, hat man dann bis Sonntag oder sogar Montag Zeit mit der Zeitverschiebung, bis man ins Ziel kommt. Das heißt, das sind fast 2 Wochen, wo man da immer wieder schaut, wie die Fahrer unterwegs sind. Und für mich ist das auch völlig absurd, wie lang so ein deppertes Radrennen dauern kann. Das ist ja unglaublich. Wenn man selber mitfährt, dann denkt man einfach nur von kleinem Zwischenziel zum nächsten, von einem Schritt zum nächsten und von einer Timestation zum nächsten und da handelt man sich durch die Ziele durch. Durch die Etappenziele quasi und als Zuschauer denkt man sich nur, man sieht die Landkarte mit der Route drauf, wo sich die Fahrer gerade fortbewegen und dann ist Wochenende und sie sind gerade bei einem Drittel von der Strecke oder so. Es ist völlig arg.
Wir haben vorher offiziell uns nur sehr kryptisch und nur sehr kurz geäußert, aber wir haben beide gesagt, Nicole Reist und Rainer Steinberger sind unsere Favoriten. Du hast dann auch den Simon Potter genannt. Und wir waren jetzt nicht ganz daneben, aber wir haben es natürlich auch nicht richtig gehabt.
Ja, es war jetzt auch nicht so schwierig, dass man die beiden quasi als Favoriten irgendwie nennt. Und sie haben eigentlich beide ein Wahnsinnsrennen geliefert. Das muss man gleich mal vorweg schicken. Und der Ausgang war sicher für beide irgendwie unglücklich. In einem Fall war es halt extrem unglücklich. Und im anderen Fall war es, ist es noch ins Ziel geschafft worden, aber es hat auch noch die absolute Sensation verhindert, weil es war im Vorfeld heuer immer wieder die Rede davon, wird es passieren, dass die Nicole Reist als Frau die Gesamtwertung gewinnt. Und das war definitiv realistisch und es hat auch sehr, sehr lang danach ausgeschaut. Sie war wahnsinnig gut unterwegs. Und ich kann mich noch an den Moment erinnern, da haben wir uns über WhatsApp ausgetauscht und Screenshots vom Tracking hin und her geschickt, weil der Rainer Steinberger war anfangs in Führung. Und plötzlich sieht man seinen Punkt abseits der Strecke irgendwo stehen. Er bewegt sich nicht mehr fort. Und wenn man genau einzoomt in die Karten und das ein bisschen nachrecherchiert, er ist gestanden vor dem Krankenhaus in Alamosa, so 100 Meter neben der Strecke. Und natürlich kann sein, wenn der Fahrer steht, dass es zu einer Schlafpause gekommen ist oder dass irgendwie was anderes ist oder dass man kurz stehen bleibt. Aber wenn man abseits der Strecken beim Krankenhaus steht, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass das einen Grund hat und dass du irgendwas isst und da hat es noch keine offizielle Meldung dazu gegeben. Und wir haben schon gemutmaßt, hoffentlich ist nichts passiert, hoffentlich ist der Rainer nicht irgendwie im Krankenhaus, weil es kann ja in den Rockies auch passieren durch die dünne Luft, durch die Temperaturunterschiede, dass es bei der Atmung, bei der Lunge oder einfach von der Gesundheit her irgendwas gibt.
Ja, leider hat sie das dann bewahrheitet. Er hat einen recht schweren Sturz gehabt mit Knochenbrüchen, mit schweren Verletzungen und er hat dann das Rennen in Führung liegend beenden müssen. Man muss aber sagen, diese Führung, die war nie komfortabel und es war auch unter Berücksichtigung der Startvorgabe immer bis zu dem Zeitpunkt seines Ausscheidens ein richtig knappes Rennen mit der Nicole Reist. Also sie hat da richtig hingehalten, hat ihn richtig unter Druck gesetzt und die waren nie weit auseinander. Und das war noch im ersten Drittel des Rennens, also da war noch lang nichts entschieden für keinen der beiden. Es war echt spannend, das zu beobachten, das Duell zwischen den zwei.
Und dann hat man am GPS-Tracker gesehen, Nicole Reist fährt vorbei, übernimmt die Führung und kurz danach ist auch die Meldung gekommen, offiziell, dass der Rainer eben aussteigen muss und dass das Rennen für ihn zu Ende ist. Und dann ja hat sie das eigentlich von der Spannung her ein bisschen reduziert, weil dann ist das passiert, was beim Ram halt oft passiert, hektische Anfangsphase. Es gibt viele Positionswechsel und wenn dann alle so irgendwie ihren Rhythmus finden, dann wird's einfach lang und wird's einfach zach, auch zum Zuschauen, weil dann ist nicht mehr viel passiert.
Genau, die Nicole Reist hat sich dann einen ordentlichen Vorsprung herausgefahren, war dann immer so zwischen 7 und 9 Stunden, je nach Schlafpause der anderen, in Führung. Es hat recht komfortabel, hat recht souverän ausgeschaut. Und da ist sie sehr souverän, vermeintlich dem Sieg entgegengefahren, aber das Ram ist halt erst in Annapolis zu Ende und keinen Meter vorher.
Die Nicole hat dann das Rennen noch ins Ziel gebracht, aber sie hat den ersten Platz nicht mehr halten können. Es ist auch zu einem Sturz oder sogar zu mehreren leichteren Stürzen gekommen, vermeintlich leicht. Sie hat dann noch einen, natürlich die Frauenwertung souverän gewonnen, war insgesamt am Podium und viel mehr wollen wir eigentlich gar nicht dazu sagen, weil wir haben dann von ihr auch eine persönliche Nachricht und vom Rainer Steinberger auch. Die werden wir später noch spielen.
Ja, dadurch war natürlich sehr unglücklich, aber man muss das auch mit ein bisschen am Humor sehen. Sie hat mir dadurch auch ein bisschen meinen Gag im Podcast verhaut, nachdem ich dafür kritisiert worden bin, oder wir, dass wir das immer so hervorheben, eine Frau gewinnt die Gesamtwertung und nicht einfach sagen, eine Frau gewinnt das Rennen. Und die hätte dann einfach gesagt, Nicole Reist gewinnt das Ram souverän. Und das Männerrennen war auch recht spannend, weil um einen vermeintlichen Platz 2, das war ein richtiger Kampf bis zum Sturz und dem Zeitverlust der Nicole. Aber darüber sollte man vielleicht auch reden. Also die zwei Männer, die um die Männerwertung gekämpft haben, die haben sehr, sehr lang, richtig knapp im Minutenabstand bei den verschiedenen Timestations miteinander gekämpft. Das war richtig spannend.
Ja, der Alan Jefferson aus Australien hat dann schlussendlich das Rennen gemacht und Svata Pozak aus Tschechien war dann auf Platz 2. Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Flo, es hat dann so ein lustiges Video gegeben auf Facebook. Der Alan Jefferson, Aussies sind ja dafür bekannt, dass sie recht lockere Typen sind und irgendwie immer gut gelaunt und er jetzt ein typischer Australier, einfach cool drauf und er kommt ins Ziel und er ist wirklich recht fit und solide noch drauf gewesen, er war nicht so völlig am Boden und geht auf die Bühne, ist super lustig und nimmt den Moderator in den Arm und will ihn aufheben, einfach nur, weil er gerade so eine Freude hat mit dem Ganzen. Und in dem Moment, wo er ihn in die Luft hebt, fallen beide um und liegen auf der Bühne und haben trotzdem die größte Gaude und lachen und umarmen sie. Das war extrem nett zu sehen.
Ja, also er war nur kurz einen Energieschub gehabt, aber war nichts dahinter.
Und sie haben dann gepostet, eine Warnung an alle Ram Racer, bitte nicht den Moderator im Ziel aufheben. Einen Warnhinweis.
Werbung. Der Sommer ist endlich da. Wir alle lieben das Radlfahren. Wir lieben das Radlfahren im Freien und wir trainieren jetzt wahrscheinlich sehr gern und vielleicht sogar ein bisschen zu viel manchmal.
Es ist ein klassischer Fehler, ein typischer Fehler auch im Trainingslager, wenn man vielleicht ein bisschen übermotiviert ist und man sich dann in so ein richtiges Loch einfährt. Und um das zu verhindern, dabei kann dir die Trainings-App Join helfen.
Ja, weil strukturierte Trainingspläne, wie sie von Join erstellt werden, nicht nur im Winter Sinn machen, wenn du am Indoor-Trainer bist und irgendwie Trainingspläne, aber weil das tun, es macht natürlich genauso viel oder noch mehr Sinn im Sommer, wenn du draußen unterwegs bist.
Und man muss auch keine Angst davor haben, dass es draußen nicht machbar oder komplizierter ist. Join.cc lautet es Workout einfach auf deine Head-Unit rüber und du kannst das mit allen gängigen Modellen einfach draußen weiterfahren.
Wie gut Join funktioniert im Sinne von individueller Anpassung an deinen Zeitplan, an deine Ziele, an dein Leistungsvermögen, das wissen wir schon. Aber was mir bei Join auch besonders taugt, ist, dass trotzdem das subjektive Empfinden auch noch mit einfließt, weil man hat vielleicht Stress, man hat vielleicht schlecht geschlafen, man hat vielleicht irgendwie einen harten Arbeitstag gehabt. Und du gibst dann auch noch diese RPE-Skala von 1 bis 10. RPE steht für Rate of Perceived Exertion. Das ist quasi der Grad der empfundenen Anstrengung. Und da gibst du ein 1, minimal, super leicht, bis 10. Das ist all out, das ist irgendwie voll zach gewesen. Und das natürlich fließt auch ein. Also es werden nicht nur die Daten ausgewertet, sondern auch, wie du dich gefühlt hast.
Und wenn man das macht, dann passt sich Join dir an. Weil es kann schon mal vorkommen, dass sich ein vermeintlich leichtes Training plötzlich richtig, richtig schwer angefühlt hat. Und dann wäre es wichtig, dass sich der Trainingsplan sofort anpasst und umstellt und dass man nicht darauf nochmal ein richtig schweres Training hat, sondern dass man auf das eingeht und dann angepasst weiter trainieren kann.
Es kann aber sein, dass eine richtig harte Einheit extrem gut geht an dem Tag und dann fließt das natürlich ein.
Dann alles Gute am nächsten Tag.
Ja, und wenn ihr das testen wollt, unter join.cc/sitzfleisch gibt es 30 Tage kostenlos die Möglichkeit, komplett unverbindlich und vor allem automatisch beendet, Join zu testen.
Werbung Ende.
Aber gehen wir nochmal zu den anderen Teilnehmern, die teilweise nicht ins Ziel gekommen sind. Es hat heuer wieder sehr viel DNFs gegeben. Viele Teilnehmer, die es nicht geschafft haben. Es war laut den Berichten sehr, sehr warm. Wir haben im Vorfeld, oder wie das Rennen schon gestartet ist, hat so eine Nachricht gegeben auf ORF.at, dass in Kansas gerade eine Hitzewelle tobt, dass es ganz dramatisch zugeht, dass viele Rinderfarmen so viel Probleme haben, weil teilweise die Tiere verenden in der Hitze und also wirklich fürchterlich. Und da haben wir uns halt schon gedacht, wie soll man dann dort um den Radl durchfahren? Das wird dann ganz, ganz schlimm werden im Laufe des Rennens, weil Die ersten beiden Tage in der Wüste, dass es heiß ist, das weiß man. Aber wenn es dann tagelang durchgehend nicht kühler wird und es hat dann teilweise so 38 Grad Celsius gehabt, über Tage hinweg schwül. Also da sind wir jetzt in Österreich, ist es da noch kalt dagegen zu den Verhältnissen, die es dort gehabt hat.
Und vor allem diese riesigen Rinderfarmen, wenn man die noch nicht gesehen hat, hat man keine Vorstellung davon. Man fährt ja dort direkt vorbei und die sind unfassbar riesig und da hat es einen unfassbaren Gestank. Und wenn dort anfangen, die Tiere einfach tot umzufallen, das ist sicher richtig unangenehm. Vor allem, wenn man da nicht einfach nur kurz vorbeifährt, sondern es geht stundenlang, fährt man da diese Rinderfarmen ab. Und das war sicher richtig unangenehm und richtig scheiße.
Mein Geheimfavorit, der Simon Potter, der ja beim Race Across Italy Zweiter hinter mir war, ist leider nicht ins Ziel gekommen. Der hat sehr lange Zeit war er hinter Rainer und Nicole, so auf Platz 3 ungefähr oder Platz 4. Und dann hat er irgendwann extrem an Tempo verloren und ist schlussendlich dann auch ausgeschieden. Und sie haben dann gesagt, dass er halt vom Startweg irgendwie schon Probleme gehabt hat, irgendeinen Atemwegsinfekt oder leichte Bronchitis oder so. Und dass er es trotzdem fahren wollte, aber es hat dann halt nach ein paar Tagen nicht mehr funktioniert.
Nachdem du gesagt hast, du hast den ein bisschen auf der Liste, habe ich natürlich auch den Simon Potter ziemlich genau verfolgt und das war wirklich ein sehr lang angekündigtes DNF. Also da hat man wirklich über Tage zuschauen können, wie er immer, immer langsamer wird und es war, glaube ich, unvermeidlich und das hat man schon recht früh gesehen, dass das so enden wird. Das war mit Ankündigung, aber ich verstehe es, wenn man vor Ort ist, man will es versuchen, man will kämpfen, solange es geht, weil oft hat man nicht die Chance, beim Ram am Start zu stehen.
Ich war begeistert, wie ich gesehen habe, wie er startet in schwarz, in wirklich einfärbig schwarzen Trikot, schwarze Hosen und ich habe mir gedacht, Alter, Junge, was machst du? Es ist jetzt kein großes Geheimnis, das weißes Gewand besser kühl haltet als warmes, als schwarzes Gewand. Aber es war echt unfassbar. Der startet in die Wüste rein mit schwarzem Trikot. Und das war etwas, wo mir schon ein bisschen Sorgen gemacht beim Rainer Steinberger. Der hat im Training oder bei der Pressekonferenz auch ein schwarzes Radltrikot angehabt. Und ich mir gedacht, ach du meine Güte, Rainer, bitte nicht, gell. Aber das war nur für Fotoshootings oder so. Und der hat dann im Rennen ein weißes Trikot gehabt, natürlich. Aber der Simon ist wirklich mit schwarzem Trikot gestartet. Also, ja, schwarze Farbe ist modern, macht, glaube ich, schlank, ist gerade irgendwie voll im Trend, aber ist vielleicht nicht die beste Wahl, wenn man durch die Wüste radelt.
Nicht unterschlagen wollen wir den Österreicher, den österreichischen Teilnehmer. Wir werden noch mehr von ihm hören, aber wir wollen auch ganz kurz sein Rennen, sein Projekt analysieren.
Ja, der Kurt Matzler hat wirklich eine mutige Strategie gehabt. Ich kenne ihn ja gut, er war bei unserem 24-Stunden-Weltrekordversuch letztes Jahr als Official dabei. Das heißt, er kennt den Sport, er hat das Ram schon einige Male in einem Viererteam absolviert. Er ist ja das Race Around Austria Solo gefahren und er hat genau gewusst, wie er sich darauf vorbereiten muss. Er ist auch, arbeitet in Innsbruck auf der Uni. Und von dem her ist er sehr clever und intelligent an das Ganze herangegangen und er hat eine Strategie gewählt, die man ganz, ganz selten sieht, nämlich lange Schlafpausen in Hotels vorab geplant. Das heißt, die Tagesetappen waren eigentlich schon fix und er hat tagsüber geschlafen, was ziemlich gescheit ist, weil man dadurch halt ein paar Stunden von der Hitze sich spart. Allerdings ist es halt so, dass man natürlich mit der Strategie anfangs etwas zurückfallen wird. Und wenn man jetzt um einen Sieg mitfahren möchte oder ganz vorne dabei sein will, ist das vielleicht nicht die beste Taktik, weil es natürlich auch für die Psyche wichtig ist, gleich von Anfang an vorne dabei zu sein. Aber er hat das halt sehr realistisch eingeschätzt, hat gesagt, er will finishen, er will nicht gewinnen. Und er hat diese Strategie wirklich mutig durchgezogen. Und das hat sich gelohnt. Er ist dann in einer großartigen Zeit als Sechster ins Ziel kommen und er wird uns darüber mehr berichten, weil die nächste Episode ist mit dem Kurt Matzler und da freuen wir uns jetzt schon sehr drauf.
Sind sehr gespannt, wie das ist und vor allem wie hart es ist, vor allem am Anfang die ersten paar Schlafpausen, wenn man sich noch gut fühlt und die anderen rund um einen herum richtig aufs Tempo drücken und da dann überhaupt schlafen zu können und nicht vor lauter Nervosität eine Woche im Bett herumzuliegen. Ein Thema, das sich ein bisschen durch unseren Podcast zieht, ist so diese Kritik an den reinen Motivationslehren, dass man alles schaffen kann, wenn man es nur fest genug einbildet, ohne die notwendige Arbeit dafür zu leisten. Und da brennt da, glaube ich, was unter den Fingernägeln.
Ja. Ich habe im Vorfeld nicht darüber geredet, aber es gibt einen Teilnehmer und das ist der James Golding aus England. Und ich habe seine Webseite gelesen, weil ich auf der Startliste gesehen habe, dass er mit dabei ist und habe mir gedacht, passt, das schauen wir mal an. Und ich war dann ja komplett perplex, was er auf seiner Webseite ankündigt. Und das habe ich mir jetzt da rauskopiert, das möchte ich vorlesen. Weil, ich muss ehrlich dazu sagen, ich möchte jetzt nicht über ihn lästern, aber ich möchte das einfach so als Beispiel hernehmen, wenn Ziele, die man sich setzt, nicht realistisch sind, wenn man sich einfach Dinge vornimmt, die absolut nicht möglich sind und das mit einer Selbstsicherheit und vielleicht sogar mit einer Überheblichkeit, die halt wirklich nicht produktiv ist. Und es gibt halt irgendwie doch öfters, dass Leute sich einfach Dinge vornehmen, die einfach nicht gehen können. Und das hat doch nichts mit positiv denken oder mit mentaler Stärke zu tun, sondern realistisch bleiben ist, glaube ich, immer wichtig. Und der James hat auf seiner Webseite geschrieben: In 2022, I plan to become the first British athlete to win the world's toughest bike race, the Race Across America. Some might say that's a bold statement, also eine gewagte Aussage, vielleicht sogar eine kühne Aussage. But my confidence is born from experience, vision, commitment, teamwork and most of all reflection, also Selbstreflexion. Since I was first diagnosed with cancer 10 years ago, I have come to believe anything is possible and that one step at a time, we are all capable of achieving anything we put our minds to. Ich habe dann ein bisschen nachgelesen, er hat tatsächlich Krebs gehabt, hat den Krebs besiegt, ist wieder gesund, was super Geschichte ist und trotzdem ist es halt so, dass man, um SRAM zu gewinnen, also wirklich besser zu fahren als alle anderen, du musst halt einfach wirklich sehr, sehr viel passen. Und ich habe mir dann seine Ergebnisse angeschaut. Er hat bisher das Race Across the West, also das Raw, das ist ein Drittel vom RAM, einmal 2019 auf Platz 7 beendet und da hat er 3 Tage 14 Stunden gebraucht und die schnellsten, zum Beispiel der Marco Barlow, hat es in 2 Tagen damals gewonnen, der Dani Wies hat sogar in 1 Tag 22 Stunden gewonnen. Und wenn man sich das anschaut, der Dani Wies, der schnellste auf der Strecke, hat 46 Stunden gebraucht und der James Golding 86 Stunden. Das ist fast doppelt so lang. Ist das die Basis, dass ich sage, ich will das RAM gewinnen? Dann hat er noch einen Weltrekord für die meisten Kilometer in einer Woche bei 2840 Kilometer. Und wir wissen, die Alexandra Meixner hat 3950 geschafft in einer Woche. Und das heißt, ja, 1000 Kilometer weniger schreibt das aber als Weltrekord hin. Das heißt, das ist irgendein selbst erfundener Weltrekord, der nirgends gescheit zertifiziert ist. Und mich macht das halt wirklich, mich regt das auf. Mich regt das wirklich auf, weil Leute, die halt so selbst verblendet sind, sind und die Leute Vorträge halten und sich vorne hinstellen und sagen, alles ist möglich, wenn du fest daran glaubst und du kannst alles schaffen, was du willst. Das ist nicht so. Du kannst nicht alles schaffen, was du willst. Du kannst die Dinge schaffen, zu denen du körperlich in der Lage bist. Und wenn ich keine Ergebnisse habe bis dorthin, wie soll ich das RAM gewinnen? Und ich denke, das ist fehlender Respekt den anderen gegenüber, weil ich bin mir nicht sicher, ob er den Nicole Reist kennt, ob er einen Rainer Steinberger kennt. Und wie wir sagen, er will besser sein als die Nicole Reist. Er kann für sich das Beste machen und wenn er Krebs gehabt hat und wieder gesund ist, das ist eine Wahnsinnsleistung und ein groß, da hat er was Großartiges erreicht und das ist eine große Inspiration für viele Menschen. Wenn er gut ins Ziel kommt, passt's. Dann ist es eine wunderschöne Geschichte, aber sie einen Sieg vorzunehmen, das finde ich einfach ganz, ganz eigenartig. Und er ist bei Time Station 6 dann ausgeschieden.
Falls jemand da in die Tiefe gehen möchte und sich das genauer anhören möchte, wir haben in der ersten Staffel, wie wir über das RAM 2015, über dein DNF geredet haben, sehr viel, sehr ausführlich darüber geredet, wie wichtig das ist, seine Ziele so zu setzen, dass man es auch selbst in der Hand hat. Weil ein Sieg hängt halt auch immer von den anderen ab. Das ist was, das kann man nicht wirklich planen und das hat man nicht selbst in der Hand. Man kann sich nur vornehmen, sein Bestes zu geben. Man kann sich vornehmen, unter 8 Tagen zu fahren, wenn man die körperlichen Voraussetzungen dafür erfüllt. Aber man kann sich nicht einen Sieg vornehmen, weil es kann immer jemand noch schneller sein. Auf das hat man keinen Einfluss.
Und was ich beim James Golding noch dazu sagen möchte, er hat 3 Tage vor dem Start, ist er angereist, er hat sich nicht akklimatisiert. Und ich denke, als zukünftiger Rams-Sieger ist das vielleicht nicht die perfekte Vorbereitung. Und er sagt dann, er hat Covid bekommen, er ist mit Corona-positivem Ergebnis quasi dann ausgeschieden. Aber ich muss ehrlich sagen, 3 Tage vor dem Start in einem Flieger zu sitzen mit 200 anderen Passagieren, ist vielleicht auch nicht die beste Planung. Weil wenn man so macht wie die meisten, dass man 14 Tage vorher durch ist in der Wüste, sich akklimatisiert, dann hat man dieses Erkrankungsrisiko weniger oder zumindest noch genügend Zeit, das vielleicht auszukurieren oder früh genug irgendwie zu reagieren und notfalls vielleicht nicht zu starten, aber quasi aus einer Massenansammlung auszusteigen, ins Rennen nicht akklimatisiert einzusteigen, auf Sieg zu fahren, das war vielleicht doch etwas bold, wie er es auf seiner Webseite sagt, nämlich gewagt und kühn. Aber jetzt haken wir das Thema ab, reden wir über die positiven Dinge, über die Menschen, die sich realistische Ziele gesetzt haben und hören uns einmal die Sprachnachricht an vom Kurt Matzler.
Ja, kurze Sprachnachricht. Zunächst einmal danke für eure Grußbotschaften und Videos, das war total nett. Ich habe mich so gefreut. Danke an Sabine und dich. Ein bisschen was zum Rennen. Hat eigentlich ziemlich nach Plan funktioniert alles. Ich habe ja, wie du weißt, eigene Strategie gehabt mit relativ früher erster Schlafpause und dann regelmäßig längere Pausen. Das hat super funktioniert. Ich habe ja zum Schluss raus noch immer wieder verbessern können. Es sind ein paar Dinge passiert, die natürlich nicht geplant waren. 2. Tag des Rennens war ein ganz großes Problem für uns, weil es in Flagstaff große Umleitung gegeben hat aufgrund der Brände. Das heißt, wir haben Flagstaff-Schlafpause streichen müssen. Dort war unser Hotel und das nächste Hotel, das wir dann gefunden haben, war in Tuba City. Das heißt, aus 440 Kilometer geplanter Strecke sind ca. 600 Kilometer geworden. Wir haben ja kein Wohnmobil dabei gehabt, aus ganz bestimmten Gründen. Am 2. Tag haben wir weitere Probleme gehabt. 2 Räder sind kaputt geworden. Das heißt, ich musste dann umsteigen. Ich habe nur noch Zeitfahrrad gehabt und ein Ersatzfahrrad, das schon ziemlich alt ist und auch nicht wirklich gut eingestellt war. Und habe gar nicht gewusst, ob ich die anderen Räder wieder bekomme. Wir haben die dann in Durango bekommen. Ernährung hat super funktioniert, Flüssignahrung fast ausschließlich, ich habe keinen Gramm verloren, alles andere hat auch sehr gut funktioniert, also es sind keine der großen Probleme aufgetaucht, Sitzprobleme waren minimal, Nackenprobleme haben wir alles super im Griff gehabt und vor allem hat die Crew super funktioniert, es war so eingespielt und so perfekt geplant und organisiert. Also insgesamt tolles Erlebnis. Es hat keinen einzigen Punkt beim Rennen gegeben, wo ich ans Aufgeben gedacht habe. Es hat keinen Punkt gegeben, der so hart geworden ist, wie man es vorstellt, dass es hart werden kann. Das Ziel von mir war ja einfach nur zu finishen und möglichst viel Spaß zu haben und dass auch die Gruppe Spaß hat. Und ich muss sagen, ich habe wirklich 80%, ja vielleicht waren es 60% oder 70% der Zeit genossen. Ganz schwierig war eigentlich immer die Nacht, aber das kennst du auch, so zwischen 1 Uhr und 3 Uhr, bis es dann wieder ein bisschen heller wird. Das waren so die ganz, ganz schwierigen Phasen. Was bei uns nicht gut funktioniert hat, war Kommunikation. Wir haben da ein neues Gerät getestet oder im Einsatz gehabt, das eigentlich nicht wirklich geeignet war. Das hat zwar alles super ausgeschaut, wir haben es auch zu Hause getestet, aber dann im Rennen hat es nicht so funktioniert, wie wir es uns erwartet haben. Es war, wie gesagt, viel, viel Genuss dabei, also wirklich genossen. Und was auch richtig brutal geworden ist, das waren eigentlich so die letzten 200 Meilen und vor allem die letzten 50 Meilen, weil man da im Kopf schon im Ziel ist und sich dann immer wieder bewusst werden muss, ich bin noch nicht im Ziel, es kann immer noch irgendwas passieren, das ist nicht scharf, und das dann irgendwie durchzuhalten, das war eigentlich eine sehr große Herausforderung.
Da wollen wir gar nicht zu viel dazu sagen, weil er wird eh bei uns sein und da können wir das dann alles ausführlich besprechen. Was man halt hört, ist, dass diese Strategie nicht nur mutig ist, sondern auch unflexibel. Und wenn es eine Umleitung gibt und ein RAM ohne Umleitung hast du wahrscheinlich noch nicht erlebt, dann kann es dann passieren, dass man sein Hotel nicht erreicht. Und ganz spannend finde ich auch, dass selbst wenn man vermeintlich ausgeschlafen und fit ist, die letzten 50 Meilen einfach das Härteste sind. Das kannst du auch unterschreiben.
Das können, glaube ich, viele unterschreiben, ja. Und trotzdem muss ich sagen, so ein Spaßfaktor, glaube ich, von dem her, also gesund ankommen, im Ziel zu sein, ohne Gewicht zu verlieren, wirklich fit anzukommen, ist auch ein großes Argument, warum diese Strategie sicher sinnvoll ist.
Werbung. Seitdem wir unseren Podcast gestartet haben, Flo, bin ich so ein richtiger Podcast-Fan geworden. Also ich habe mir jetzt einige Formate gefunden, wo ich echt immer wieder und sehr gern reinhöre. Und einer meiner absoluten Lieblingspodcasts ist Erklär mir die Welt von Andreas Sator.
Seitdem wir unseren Podcast machen, werde auch ich ständig auf genau diesen Podcast angesprochen und mir werden immer wieder Links geschickt. Der Podcast wird mir immer wieder empfohlen und ich höre auch selbst wirklich gern rein.
Ich finde es halt echt super, weil ich meine, wir reden natürlich sehr viel übers Radlfahren, aber andere Themen sind ja genauso interessant und ich denke so für Allgemeinbildung und generell Wissen ist es super, wenn man seinen Horizont ein bisschen erweitert. Und Erklär mir die Welt bespricht jetzt sehr oft Themen aus Politik, aus Umwelt, Nachhaltigkeit, aus Wirtschaft, aus Weltgeschehen, und der ist halt sehr gut recherchiert in einer sehr gut verständlichen Art und Weise. Und das Motto des Podcasts, dass er uns helfen soll, die Welt besser zu verstehen. Also zumindest bei mir gelingt es hervorragend.
Ja, also ich finde es, also die Themenauswahl extrem spannend, extrem vielseitig. Es sind immer wieder Themen dabei, wo ich gar keine Ahnung habe. Und es ist wirklich extrem zugänglich aufbereitet. Es sind so wirklich die Fragen, die ein Laie wie ich dann auch stellen würde oder die mich interessieren würden. Also es ist wirklich horizonterweiternd, würde ich es fast nennen.
Die 400. Folge von Erklär mir die Welt kommt jetzt am 23.06. online. Den Podcast gibt es seit 8 Jahren und das Jubiläum gehört gefeiert. Und eine Episode, auf die wollen wir ganz besonders hinweisen, weil ich glaube, die ist für alle, die Sitzfleisch mögen, auch sehr interessant.
Ja, und das wäre die Folgennummer 306. Erklär mir deine Radweltreise mit Tanja Willers. 400 Folgen sind wirklich viel. Straps, vielleicht kannst du deine Lieblingsepisode wahrscheinlich nicht sagen, aber vielleicht irgendeine Episode, die dir irgendwie im Kopf geblieben ist, an die du dich gern zurückerinnerst.
Ich weiß es noch ganz genau. Es war 2023. Es war Frühling. Ich bin in Montenegro gewesen, Radl fahren, und bin zwischen Nikšić und Podgorica gefahren und habe mir eine Folge angehört über die Inflation. Das war 2,58, und seitdem habe ich verstanden, warum Inflation nichts Schlechtes ist, sondern warum es in einem gewissen Maß sinnvoll ist, dass Dinge mit der Zeit ein bisschen teurer werden.
Ich kann mich sehr gut erinnern an die Episode mit Franz Fieböck, österreichischer Astronaut. Und nachdem ich wie jedes Kind davon geträumt habe, Astronaut zu werden, habe ich mir das natürlich sehr, sehr gern angehört.
Zumindest Podcaster bist geworden.
Immerhin, ja.
Wir können euch den Podcast wirklich empfehlen. Und besonders
Erklär mir deine Radweltreise, Folge 306, überall, wo es Podcasts gibt.
Werbung Ende.
Und ich glaube, da haben wir jetzt im Prinzip auch schon die perfekte Überleitung zur nächsten Sprachnachricht, die wir bekommen haben, wo das ein bisschen anders gelaufen ist und was halt am Schluss vielleicht nicht mehr ganz so geschmeidig und mit Spaß funktioniert hat.
Und zwar hören wir jetzt von der Beatrix, von der Teamchefin von der Nicole Reist.
Der Christoph hat mich gefragt, ob es uns bzw. mir möglich ist, vielleicht kurz was zum RAM zu sagen, nachdem ihr ja heute das RAM als Thema habt und wie wahrscheinlich die einen oder anderen wissen, sind wir das gerade gefahren und ist das Ganze ein bisschen spektakulärer als ursprünglich geplant war. Wobei spektakulär haben wir es ja schon ein bisschen geplant, aber so spektakulär hätte es nicht sein müssen. Ich soll euch bitte allen ganz, ganz liebe Grüße von der Nicole ausrichten. Die hängt gerade in einem Video-Meeting, wie schon den ganzen Tag irgendwie. Aber zum Rennen und zum RAM, das RAM ist ja wirklich ein sehr durchgeknalltes Rennen aus meiner Sicht jetzt da auch als Teamchefin. Ich habe jetzt mit der Nicole gemeinsam 2018 haben wir den Entschluss gefasst, wir fahren 2020 noch einmal dieses Rennen. Und dann ist Corona gekommen und dann haben wir es auf 2021 verschoben. Dann kam das Einreiseverbot, dann wieder nicht und dann 2022. Es hat schon ganz, ganz schräg begonnen, einfach 3 Jahre, es hat sich so gezahlt irgendwie. Auf alle Fälle waren wir top vorbereitet. Wir haben natürlich Corona-bedingt uns nicht so oft treffen können, weil wir ja ein Ösi-Schweizer Team sind. Aber wir haben das Beste daraus gemacht. Wir haben viele Videomeetings gemacht. Wir waren ein sensationell zusammengewürfeltes Team mit einer Ärztin und 3 Sanitätern im Team zu dem Zeitpunkt, wie wir gestartet sind, war immer noch nicht bewusst darüber, wie wichtig das auch sein werden wird. Es war einfach das schrägste Rennen, das ich jemals erleben habe dürfen, das wir als Team jemals erlebt haben. Es hat schon damit begonnen, wir sind noch Los Angeles geflogen, sind dort am Flughafen angekommen und es war einfach kein einziges Gepäckstück da. So hat unsere Reise begonnen. Wir sind dann nach Oceanside, sind dann am nächsten Tag nochmal zum Flughafen, haben dort dann 8 Stunden auf unser Gepäck gewartet und dann haben wir endlich unsere Gepäckstücke gehabt. Das war schon mit der Stadt. Das hat aber schon das erste Mal gezeigt, wie gut das Team zusammenhaltet, oder? Und wie gut das so das Gespür füreinander ist. Und das war schon so der erste Beweis dafür. Wir fighten einfach alles zusammen durch, was kommt. Wir haben dann die Womo-Crew zum Beispiel, hat in New York ein Wohnmobil abgeholt, das völlig dilettantisch war, hat Stunden dafür gekämpft, ein renntaugliches Wohnmobil zu kriegen. Also, wir haben schon, bevor wir gestartet sind, schon recht viele Challenges zu bewältigen gehabt, dass das Team wunderbar gemeistert hat. Dann sind wir super gestartet. Die Nicole ist wirklich ein Traum auf das Rennen gefahren. Das Team hat exzellent funktioniert. Und dann, wie alle wissen, kam der Sturz. Wobei der erste Sturz eher, sage ich jetzt einmal, nicht das Problem war. Das hat uns weder viel Zeit noch hat es Nicole irgendwie Schmerzen gekostet, aber der zweite Sturz war dann schon sehr maßgeblich. Und da sind wir dann einmal 4 Stunden gestanden, das haben ja auch alle mitbekommen. Wir haben aber abseits jetzt dieses Sturzes, wir haben zweimal ein Botschen gehabt beim PSK und ja, Technikprobleme und so. Und warum ich das alles erzähle, ist, genau das, finde ich, unterscheidet erfolgreiche Teams von nicht erfolgreichen Teams. Wie agiert der Team in so einer Situation? Haltet man zusammen, haltet man nicht zusammen? Ist man situationselastisch? Oder geht man sich dann gegenseitig einfach so auf die Nerven, dass es im Team zu Spannungen kommt? Und das ist mir einfach wichtig zu erwähnen. Und da möchte ich mich wirklich ganz herzlich beim Team bedanken dafür. Jeder Einzelne und jede Einzelne war so unglaublich situationselastisch. Startet sind wir, um eine schnelle Zeit ins Ziel zu bringen. Wir haben gewusst, wir sind overall, wir führen. Die Nicole kann das schaffen und dann kam einfach alles anders. Und das in dem Mindset auch von dem Team, dass das mit umstellen muss von, wir fahren in Rekordzeit ins Ziel zu, unser Ziel ist es, dort überhaupt anzukommen, nachdem alle medizinischen Kolleginnen und Kollegen entschieden haben, die Nicole kann weiterfahren, eindeutig, es geht. Genau das ist Ultracycling und es gehört auch dazu. Man muss weder was verschönigen noch sonst irgendwas. Es gibt Extremsituationen. Das SRAM 2022 war eindeutig das Extremste, das wir jemals erlebt haben. Wir sind im Ziel angekommen und sie ist selig und das ganze Team ist selig, dass wir im Ziel angekommen sind. Und das zählt viel, viel mehr als alles andere. Und dann Nicole geht es so weit gut.
Ich glaube, Flo, da können wir beide mitfühlen, oder? Du fährst ein Rennen, das 5000 Kilometer lang ist, schlafst fast nichts. Es ist permanentes Auf und Ab von den Emotionen her, von den Zuständen her. Du kämpfst dich durch, bist sensationell unterwegs. Nicole war overall in Führung und dann passieren Stürze. Ich habe das auch am Tracker gesehen. Sie ist dann längere Zeit gestanden, ihr Punkt hat sich nicht bewegt und man denkt sich natürlich, hoffentlich ist nichts passiert und so spät am Ende des Rennens, da wird man normalerweise nicht mehr krank, weil Wüste und die Rocky Mountains sind eher das Kritische, aber hoffentlich nicht ein Sturz oder so und dann ein paar Stunden später hat man es eh gelesen, dass wirklich so passiert ist und dann hat man zuschauen müssen, wie sie immer langsamer wird und nur mal ganz langsam vorwärts sich bewegt und wie sie dann noch von den beiden Männern überholt wird. Das war wirklich, ich hätte sie ja so vergönnt, dass sie den ersten Platz macht.
Ja, war herzzerreißend anzuschauen, umso bemerkenswerter, dass sie es fertig gefahren ist, dass sie es gefinisht hat und trotz allem, sie war nur 4 Stunden hinter dem Sieger im Ziel, auf Platz 3 overall immer noch und unfassbare Leistung. Also tiefsten Respekt von meiner Seite dafür und wir wünschen uns natürlich gute Besserung, gute Erholung und dass wir die Nicole bald wieder in alter Stärke auf den diversen Rennstrecken sehen.
10 Tage, 4 Stunden hat sie gebraucht. 10 Tage, 3 Stunden war der Svata Pozak, der Zweitplatzierte, und 10 Tage, 0 Stunden gerundet hat der Alan Jefferson gehabt. Also so waren die Zeiten heuer. Und ja, an dieser Stelle eine herrliche Gratulation und gute Besserung, dass die Folgen ihres Sturzes sehr bald wieder verheilen.
Wem diese Wünsche uneingeschränkt auch weitergegeben werden, ist der Rainer Steinberger, der auch gestürzt ist, sich schwer verletzt hat und wir wünschen ihm natürlich gute Besserung und wir hören uns jetzt an, wie es ihm gegangen ist.
Wir haben diese Nachricht vom Rainer bekommen, als er noch im Krankenhaus war und bitte nicht wundern, wenn man hört, dass er noch Schmerzen hat oder dass er vielleicht ein bisschen schwer atmet.
Bin ja in der Vorbereitung immer mit Knieproblemen geblockt gewesen. Die letzten 7 Wochen waren das dann vom Rennen, ja. Wir haben es zwar dann gefunden, das Problem, aber wir haben es natürlich nicht im Griff gekriegt. Durch die ständige Belastung und den Reiz, dass du alle wieder drauf gibst aufs Knie, erholt sich das nie und es war einfach bloß bescheiden. Wenn man weiß, man muss dann 8, 9 Tage, vielleicht sogar länger, wenn es schief geht, durchfahren und bei einer Ausfahrt, die geplant war mit 6 Stunden und dann hockst du aus Radlaufe und noch 1 Stunde musst du das Knie ausmassieren, ist jetzt nicht der Reißer. Also war jetzt nicht so die optimale Vorbereitung. Vom Kopf her ja dann schon, weil man einfach dann die Sache wieder wie anders gesagt. Ich habe es dann irgendwann als Gelegenheit genützt, mir den Druck zu nehmen und ganz einfach sagen, hey, ich mache das Beste aus der Geschichte. Und ich glaube, Ultracycling läuft also auch. Man kann im Vorfeld das Beste machen, man kann das Beste planen und man kann das Beste herrichten. Aber dann kann man schon das Beste umsetzen. Man weiß ja gar nicht, welche Probleme zum Kämpfen hat. Ja, da bin ich in die Wüste gegangen. Und ja, das ist dann schon ernüchternd, wenn man 42 Grad hinten aufbrennt auf den Rücken, weil die Leistung dann zurückgefällt. Du kannst einfach die Watt nicht mehr drücken. Du gibst automatisch nach. Aber ich habe die Wüste wirklich genossen, die Vorbereitung in der Wüste. Die Ruhe, den ganzen Trubel aus dem Weg zu gehen. Ich habe ein klasse Team gehabt, die haben das alles super hergerichtet. Ja, ich war noch nie in der Wüste. Das ist schon interessant gewesen. Entschuldigung, hat gerade die Rippen ein wenig gestochen. Die hat sich ein wenig angedruckt und ich will sie ab und zu anmelden. Ja, und so bin ich am ersten Tag relativ schlecht reingekommen. In der Wüste, muss ich sagen, habe ich gar nicht relativ gut überstanden. War aber dann auch froh, weil es dann um mich war. Also, ich mag gerne in der Sonne fahren. Also 32, 35 Grad, das ist ein angenehmes Wetter zum Radlfahren. Aber, nein, ich brauche das. Mit 40 Grad brauche ich es nicht. Und brauche nichts übertreiben. Von dem her war ich dann doch auch froh, dass die Wüste dann hinter mir war. Ja, dann ist der Wolf Kriegspass gekommen. Da muss ich sagen, das war was Unangenehmes. Einmal warm, dann kalt, dann Abfahrt halb erfroren, dann wieder angezogen, dann war es wieder zu heiß. Ja, ich habe, weil ich es gemacht habe, war es generell sowieso verkehrt. Ich habe zwar irgendwann probiert, mich an die Temperaturen anzupassen, aber das hast du vergessen können. Das ist teilweise auf Meilen schon die Temperatur gefallen oder gestiegen. Das hast du richtig zuschauen können, weil die nach unten oder nach oben marschieren. Aber selber war ich froh, dass es halt nicht mehr so heiß war, aber einen Mittelweg gibt es da anscheinend nicht beim REM. Entweder ist es warm oder es ist kalt. Ja, und dann habe ich die lange Abfahrt von Wasipas genossen, ist dann nochmal flacher geworden und bei einem Wasser ist mir dann der Unfall passiert. Ich habe mir praktisch das linke dann verschlungen und habe mich dann über Kopf, hat es mich dann ins Schloss reingedrückt. Dabei hat es das Radl die Gabel gebrochen und Raum mal jetzt noch checken lassen. Ja, auf jeden Fall bin ich dann da wach geworden und hab Schmerzen gehabt. Brust, Schulter. Ich sag jetzt einmal, ich war da in guten Händen. Schon. Die haben wirklich gleich mit MRT komplett Körper durchgecheckt, dann langsam das Tape aufgeschnitten, Kopf langsam nach links und rechts dreht, ja, da fällt nichts. Weiter wieder checkt, wo es fällt noch. Sind systematisch durchgegangen. Ja, und dann habe ich natürlich gesagt, dann lass ich mich da gleich da operieren. Und so also habe ich dann am nächsten Tag ratzifatzi schnell organisiert, da eine Titanplatte reingekriegt. Jetzt fahre ich 23 Jahre Radl und habe noch keinen Schlüsselbein gebrochen. Ich wollte einerseits meine Karriere so beenden, aber jetzt habe ich halt da auch so eine Platte drin. Ich habe mich jetzt einerseits relativ gut erholt. Ich habe sehr gutes Team um mich herum, die wirklich alles annimmt. Ich bin da wirklich gesegnet. Die Erfahrung hat das Team nicht machen müssen, ich auch nicht. Aber hat natürlich die ganze Geschichte brutal zusammengeschweißt. Alles Gute hat was Schlechtes, alles Schlechte hat was Gutes, geht zu mir. So heißt es aber. Das war vielleicht das einzige Gute. Aber sonst mal sagen, ist es einfach Sache, die was man nicht braucht. So, ich hoffe, mein bayerischer Dialekt war nicht gar so grob. Ich habe mich eh schon ein wenig zusammengerissen. Merci, servus, Flo, servus Christoph.
Ja, nochmal von uns. Gute Besserung, herrliche Besserung, würde ich fast sagen. Und alles Gute.
Und auch wenn das eine abgedroschene Phrase ist, irgendwie muss man dann trotzdem froh sein, dass das ein Schlüsselbein ist und zwei Rippen waren dann auch bei ihm gebrochen und das kann natürlich auch viel schlimmer ausgehen. Das Schlüsselbein heilt wieder. Und ich sage einmal aus eigener Erfahrung, wenn man ein guter Radlfahrer ist, da gehört so ein Schlüsselbeinbruch schon dazu. Also vielleicht kann er dann ja auch drüber schmunzeln, der Rainer, und bald wieder zu alter Stärke finden.
Werbung. Flo, du fährst jetzt ja immer öfter Gravelbike. Und Mir fällt auf, beim Gravelbike geht es eigentlich kaum mehr ohne Rucksäcke. Wie machst du das mit dem Trinken?
Ja, ich sehe die Vorteile von Hydration Vests durchaus. Es ist super praktisch. Man hat auf der Vorderseite Taschen für Gels, Riegel und für die leeren Verpackungen, weil man will ja gerade beim Graveln noch weniger die Umwelt verschmutzen als auf der Straße. Und man hat eigentlich immer beide Hände am Lenker, weil den Schlauch hat man schnell zum Mund geführt und dann kann man konzentrierter und besser im ruppigen und roughen Terrain unterwegs sein.
Dann wird es dir sicher extrem taugen, dass es jetzt auch vom Cyclide eine Hydration Vest gibt.
Ja, jedenfalls ist natürlich schon in meinem Einkaufswagen und ich warte, bis sie endlich verschickt wird. Die Cyclide Hydration Vest hat Platz für eine 2 Liter Trinkblase und hat je nach Größe 4,5 oder 5 Liter Packvolumen.
Ja, es gibt sie in der Größe Small Medium oder Medium Large und sie hat entweder 156 Gramm oder 176 Gramm.
Und wie wir es von Cyclide natürlich kennen, hat sie ganz ausgefuchste Features. Sie hat Montage fürs Licht, sie ist natürlich reflektierend und hat ein höhen- und weitenverstellbares Brustgurtsystem.
Und selbst wenn man so wie ich ein bisschen Angst davor hat, dass der Rucksack schwer ist, dass das vielleicht Sitzprobleme oder Rückenschmerzen verursacht, mit dem Leichtgewicht wird es nicht passieren.
Alle Infos zur Hydration Vest findet ihr unter cyclide.cc.
Dort könnt ihr es auch bestellen oder natürlich auch bei mir auf ultracyclingshop.com.
Werbung Ende. Und nachdem du deine Karriere als Triathlet begonnen hast, lieber Rainer, war sie mehr als überfällig, der Schlüsselbeinbruch, glaube ich.
Und einer unserer besonders lieben Freunde, also ich sage jetzt einfach mal jemanden, den wir sehr hoch schätzen und immer wieder mal von ihm erzählen, der Valerio Zamboni mit seinen 67 Jahren, absolute Legende, hat das Rennen heuer leider nicht geschafft. Er war dann hinten raus, hat er dann ein DNF gemeldet. Ich bin mir nicht sicher, ob wirklich gesundheitliche Probleme gekommen sind oder ob einfach zu langsam war. Er hätte wahrscheinlich die Karenzzeit nicht geschafft. Er war so auf Kurs, dass er die Geschwindigkeit nicht halten kann. Und ich habe dann hochgerechnet, er hätte quasi so eine Strasserzeit braucht für die letzten Timestations über die Appalachen, damit er noch in den 12 Tag 21 ankommt. Und das, ja, oder vielleicht nehmen wir, nachdem er doch 28 Jahre älter ist als ich, nehmen wir so zusammengebracht, ja.
Nicht mehr in deinem Knochen gehabt.
Ja, und bin gespannt, ob der Valero sich das Rennen auch noch einmal antut. Wahrscheinlich schon, er wird wieder der Erste sein, der sich anmeldet. Aber ja, es ist halt in der Realität so, dass in dem Alter das sicher nicht leichter wird. Und wir lassen uns überraschen. Vielleicht haut er nochmal einen richtigen raus.
Das war unser kleiner Ram-Rückblick. Und jetzt machen wir einen Vorausblick. Und du hast in den letzten Wochen die unsupported Ultraszene in Schock versetzt mit ein paar Social Media Postings von dir, auch vom Ulrich geteilt, und jetzt ist die Katze aus dem Sack.
Ich habe sehr spät erst ja gesagt, dass ich beim Transcontinental Race mitfahren werde, aber nicht, weil ich das irgendwie nicht sagen wollte oder weil ich da irgendwie ja einen Überraschungseffekt erzielen wollte oder so, sondern ich habe einfach zwei Rennen gehabt, das haben wir im Podcast auch schon mal besprochen. Das andere wäre gewesen das North Cape 4000 von Gardasee ans Nordkap in Norwegen, und ich habe mich nicht wirklich entscheiden können zwischen den beiden. Auch habe ich mir gedacht, ich melde mich bei beiden, damit im Falle einer Absage, warum auch immer, ich dann einen anderen Startplatz habe beim anderen Rennen, der jetzt zur gleichen Zeit stattfinden. Und ich muss sagen, vom Transcontinental Race habe ich deutlich mehr Respekt als vom North Cape 4000, weil die Routenplanung eben selbstständig zu machen ist, und das ist wirklich, wirklich, wirklich viel Arbeit. Und wie viel Arbeit es ist, merke ich erst jetzt, wo ich mittendrin bin. Es ist ein Fass ohne Boden. Du kannst es in einem Tag irgendwie grob dir überlegen, wie du fährst und wo du fährst, aber du solltest dann deine Route ganz genau überprüfen und vergleichen und auf verschiedenen Quellen irgendwie anschauen. Du sollst vielleicht auf Google Maps mit Satellitenbildern, mit Google Street View den Straßenbelag checken. Mit der Strava Heatmap kann man schauen, wie viele Radlfahrer dort schon gefahren sind. Dann auf Komoot hast du irgendwie andere Vorschläge wie auf wie auf Google Maps oder Strava oder Ride with GPS oder was es da alles gibt. Und die eine Straße, die dort als Bundesstraßen eingezeichnet ist, ist in Wirklichkeit Schotter. Auf der anderen Plattform ist es nicht eingezeichnet, obwohl es eine schöne Straße ist. Es ist ganz, ganz mühsam und deswegen bin ich jetzt auch in Rumänien gewesen zum Trainieren, weil einer von den 4 Checkpoints ist in Rumänien und ich wollte mir mal dort anschauen, wie das so zugeht auf den Straßen dort. Und vor allem dieser einer von den 4 Parcours von den vorgeschriebenen, der geht dort über ein Offroad-Segment auf 2000 Meter Höhe, über einen Berg auf einem Wanderweg. Und man darf ja nicht über die Streckenplanung reden. Das heißt, ich werde jetzt nicht sagen, wie es dort ausgeschaut hat, weil es gibt ja auch andere, die uns vielleicht zuhören, die bei dem Rennen mitfahren. Aber ich war froh, dass ich das einmal gesehen habe, weil ich einfach auch mit dem Ganzen wenig Erfahrung habe. Und ja, jetzt bin ich halt mit den Packtaschen beim Trainieren unterwegs gewesen und fühle mich ganz, ganz schlecht vorbereitet, weil ich noch 1000 Dinge habe, die ich eigentlich machen sollte, aber das wird sich alles nicht mehr ausgehen.
Ja, das war auch im Endeffekt der Grund, warum ich mich gegen Three Peaks und für Seven Serpents entschieden habe, wegen der fixen Route, um mir diese Riesenarbeit zu ersparen und mir selbst eine Route zusammenzubasteln, weil einfach GPS-Daten runterladen und gehen wir go, so wie es ist, so ist es. Aber denke ich schon, dass das richtig viel Arbeit ist und dass man kann es so oder so betreiben, aber wenn man es sehr ernsthaft und gewissenhaft betreibt, dann kann man sich da leicht verzetteln, glaube ich. Und irgendwann muss man es, glaube ich, auch gut sein lassen und akzeptieren, dass die Route so ist, wie sie ist.
Und ein bisschen improvisieren wird man unterwegs sowieso müssen. Auf das stelle ich mir ein, dass man nicht perfekt vorbereitet in so Rennen gehen kann und der Abenteuerfaktor wird einfach bleiben. Und das ist ja irgendwie gut so. Das ist ja der Spirit, um dem es bei diesem Sportturnier irgendwie geht. Aber es ist, wenn ich nur kurz erzähle, was in der Vorbereitung als für Fragen auftauchen für mich, mit dem ich noch nie beschäftigt habe, das ist so völlig absurd. Du musst halt irgendwie, du fährst 4000 Kilometer von Belgien nach Bulgarien und ich habe mir deswegen entschieden fürs Transcontinental, weil es einfach einen Stellenwert hat. Das ist wie das SRAM in den Unsupported-Rennen. Das ist wirklich bekannt. Da sind heuer 350 Teilnehmer dabei. Teilweise die Besten, die den Unsupported-Sport betreiben. Also da ist wirklich auch die Competition ganz, ganz gut. Das reizt mich sehr. Obwohl ich natürlich da jetzt nicht auf Sieg fahre. Ich mache nicht die James-Golding-Taktik, dass ich sage, ich plane dort zu gewinnen. Ich bin realistisch. Ich weiß, dass ich Rookie bin in dem Sport, aber ich weiß natürlich schon, wie man lange Zeit schnell Radl fährt. Nur ich weiß nicht, wie man sich unsupported, ressourcenschonend, gut organisiert, so richtig selbstständig halt fortbewegt. Das wird neu sein für mich. Und ja, man überlegt sich, welche Reifen fährt man. Man hat vielleicht 3800 Kilometer Straßen und 200 Kilometer Schotter und du kannst mit Mountainbike-Reifen fahren und bist ewig langsam, kommst sicher über den Schotter. Du kannst mit Rennradl-Reifen fahren, hast vielleicht 10 Botschen und verlierst dort wieder viel Zeit. Du musst einen guten Kompromiss finden. Dann ist die Frage, nimmst du ein Nabendynamo oder nimmst Akku-Packs mit fürs Licht? Nabendynamo bremst ein bisschen, aber du bist halt permanent versorgt und unabhängig und flexibel. Dann ist die Frage, schlafst du mit Schlafsack irgendwo draußen, nimmst ein Hotelzimmer? Auch wenn du Hotelzimmer nehmen willst, vielleicht findest du damit kannst und brauchst trotzdem ein Backup. Und ganz absurde Sachen, Grenzübergänge zwischen Bosnien und Montenegro zum Beispiel oder so, hat nicht permanent jeder Grenzübergang rund um die Uhr offen. Du musst jetzt erst irgendwie rausfinden, um welche Uhrzeit kann man da drüber und bei welchen Grenzübergängen kann man drüber. Oder über die Donaufähre von Rumänien nach Bulgarien, die geht auch nicht rund um die Uhr. Da gibt es 4 Fahrten pro Tag. Und wenn du die letzte versammst, musst du bis zum nächsten Tag warten. Und wenn man da ein bisschen vorausschauend plant, kann man vielleicht schon 1-2 Tage vorher sein Tempo dosieren oder erhöhen, damit man da noch die Fähre kriegt. Und den Offroad-Parcours will man sicher nicht im Dunkeln fahren. In Rumänien gibt es viele Hunde, es gibt in den Karpaten auch Bären. Die werde ich hoffentlich nicht in echt sehen, aber dann kommt das Ding mit dem Unwetter, vielleicht mit der Hitze, wie man auf das alles reagiert. Sollte man Rennradlschuhe machen oder Mountainbike-Schuhe? Ganz, ganz viele Fragen. Und ich habe für vieles schon Antworten, aber wie gesagt, man könnte das allein mit der Routenplanung, könnte man Monate, Jahre damit verbringen. Und man hat halt nur ein bisschen Zeit dafür und dann muss man halt so wie es ist, muss man starten. Ich habe da ein Zitat gelesen in so einem Facebook-Forum, weil ein paar Leute schon nervös werden, weil der Start rückt näher, es sind jetzt nur mehr ein paar Wochen und die Leitung sagt, man geht nicht zum Start, wenn man bereit dafür ist, sondern man geht zum Start, wenn die Zeit gekommen ist.
Ja, du hast jetzt 1000 Sachen angesprochen, die wir auch selbst auch versucht haben herauszufinden durch unsere Gäste und Gästinnen aus dem Unsupported-Bereich. Da haben wir schon sehr aufmerksam zugehört und uns Notizen gemacht. Da haben wir hoffentlich einiges mitgenommen und gute und weniger gute Tipps und Tricks erfahren. Du hast viele Fragen aufgeworfen, du wirst sie natürlich nicht beantworten, weil einerseits das auch nicht ganz den Regeln entsprechend würde und andererseits wirst du natürlich der vermeintlichen Konkurrenz da nichts verraten.
Oder ich habe mich jetzt gerade blamiert, weil alle anderen denken sie, was ist mit dem Strasser los, der hat überhaupt keine Ahnung, um was es da geht, der wird sich dort so blamieren. Aber ich muss sagen, das hoffe ich nicht. Mein Ziel ist es, gut durchzukommen, sicher zu fahren, ohne irgendwie auf verkehrsreichen Straßen unterwegs zu sein oder irgendwie dumme, leichtfertige Aktionen zu machen, einfach safe unterwegs zu sein. Und ich kann mir vorstellen, dass es in 10 Tagen zu schaffen ist, aber es kann auch sein, dass es 2 Wochen dauert. Es kann sein, dass es nicht so gut läuft und ins Ziel kommen möchte ich unbedingt und über alle anderen Dinge reden wir dann, wenn es gelaufen ist.
Du wirst bei dem Rennen dann auch Sachen erleben, mit dem sie bisher nur deine Crew herumgeschlagen hat. Zum Beispiel, wenn deine Knacks-Club-Kreditkarte wieder mal ihr Limit erreicht hat, dann kannst du selber bei der Bank in Graubart anrufen und darum bitten, das Limit zu erhöhen. Dann ist das nicht mehr die Aufgabe deiner Crew im Basecamp.
Du, ich bin da jetzt schon einen Schritt weiter. Ich habe das Limit schon deaktiviert bei der Visa-Karten und ich habe mir schon Bargeld organisiert für die ganzen exotischen Währungen, die nicht in Euro bezahlen. Ich habe da von dir gelernt, weil du warst in Kroatien, das man aus dem Urlaub eigentlich kennt. Das ist jetzt nicht sowas, wo man noch nie gewesen ist. Ich habe mitunter schon Kuna bestellt und alle anderen Währungen, die man so braucht.
Während dem Rennen wird es wahrscheinlich auf deinem Social-Media-Kanal ziemlich leise werden, weil es gibt keine Media-Crew, es gibt keine Betreuung, es gibt keinen Support von außen, gar keinen Support und auch wie werden wir das verfolgen können?
Ja, es gibt sehr coole Website, da gibt es viele Berichte von der offiziellen Seite, es wird ein paar offizielle Fotos geben bei den Checkpoints an Fotografen, aber es gibt natürlich auf der Strecke keine Medienteams, keine Fotografen, weil das wird alles quasi irgendwie als Unterstützung oder als Support das Rennen irgendwie beeinflussen und es ist ganz wichtig, dass du dort wirklich niemand von außen quasi das Rennen irgendwie einen Fahrer unterstützt und einen anderen nicht. Deswegen wird es nur Selfie-Fotos, Selfie-Videos geben. Ich möchte schon ein bisschen was berichten, aber wirklich nur so im Selbstmodus, weil andere Möglichkeit gibt es nicht. Und ich werde ein paar Mal Sprachnachrichten aufnehmen, die wir uns dann im Nachhinein für die Podcasts dann anhören können. Das ist so mein Plan. Also es wird definitiv einiges zu mitverfolgen geben, aber nicht mit den hochkarätigen Fotos, die wir jetzt sonst kennen, oder es wird kein Livestream geben, den du moderierst, es wird kein Carelli oder keine Hausdorfer Fotos geben, keine feinen, aber man wird dabei sein können.
Du hast schon Probe gepackt, hat der Selfie-Stick noch Platz oder nicht?
Der Selfie-Stick bleibt daheim. Das ist, glaube ich, ganz gut so. Und das Helmkondom wird auch daheim bleiben. Ich akzeptiere es, wenn es mir in den Höhen regnet und den Schweiß runterspült. Das werden meine langen Haare wahrscheinlich verhindern. Die werden den Schweiß aufsaugen.
Sehr spannend. Der Strasser wagt sich an ein unsupported Rennen. Bis bei dir aber endlich soweit ist, haben wir noch 3 Episoden geplant. Es kommt, wie schon angesprochen, der Kurt Matzler als Ram-Finisher. Und dann werden wir schauen, ob wir noch 2 Episoden aufnehmen können mit einem Finisher des Transcontinental.
Da werden wir dann ein paar Geschichten hören, was quer durch Europa alles so passieren kann. Und ich werde mir noch die letzten vielleicht Tipps holen dürfen für unterwegs. Und ja, 3 Episoden haben wir noch. Dann werden wir Sommerpause machen. Ich gehe Radl fahren. Flo, du auch oder du machst einen Urlaub.
beides. Das eine schließt das andere ja nicht aus.
Ja, außer mal vor das Transcontinental Race, dann ist wahrscheinlich wenig Urlaub dabei.
Dann ist viel Radfahren.
Werbung.
Die Radl-Saison ist im vollen Gange, das heißt, meist viel unterwegs, meist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Du gehst nicht um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-Zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.